Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Der Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Schick von der SPD hat im Oktober 2022 die Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten Schieske dann doch sehr klar gewonnen. Dazu mag auch Schicks Versprechen geführt haben, sich um die Sicherheit in Cottbus zu kümmern. Die sah vor allem die AfD massiv gefährdet. Wie zugesagt, gab es nun also in der Stadt die erste Sicherheitskonferenz. Und da wurden schon sehr konkrete Beschlüsse gefasst, weiß RBB-Reporter Florian Ludwig.
Mehr als 40 Vertreter von städtischen Behörden, Staatsanwaltschaft, Polizei, aber auch von Trägern der Jugendarbeit sind im Stadthaus zusammengekommen. Ein Erfolg, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Cottbus-Spreneiße, Oskar Wogun. Denn gerade das Thema Jugendkriminalität sei ein gesamtgesellschaftliches und das nicht nur in Cottbus.
Zur Ursachenbekämpfung ist es unbedingt notwendig, hier den gesamtheitlichen Ansatz zu sehen. Es war aber auch wichtig, mal interbehördlich gegenseitig für Transparenz zu sorgen und aufzuklären.
Nicht nur die Probleme, auch die Lösungen sind diskutiert worden. Denn vor allem das Sicherheitsgefühl spielt in der Cottbuser Innenstadt eine große Rolle, erklärt Ordnungsdezernent Thomas Bergner.
Das, was man subjektiv fühlt, das ist objektiv zum Glück nicht so. Die Kriminalstatistik spricht ein anderes Bild. Es gibt zum Beispiel keine Hotspots in Cottbus, wo unglaublich viele Gewaltverbrechen passieren. Und deswegen sage ich, Cottbus ist eigentlich sicher, nur fühlen manche sich nicht sicher.
Zahlreiche Einzelmaßnahmen sollen deshalb die gefühlte Sicherheit erhöhen. Mehr Licht beispielsweise im Puschkinpark oder am Blechenkarree, Videoüberwachung, eine Fokussierung von Ordnungsamt und Polizei auf vielbesuchte Orte in der Stadt und mehr Sichtbarkeit der Einsatzkräfte. Aber auch die Täter, häufig jugendliche Gruppen mit Migrationshintergrund, sollen gezielt angesprochen werden. Mit besserer Unterstützung für deren Familien und mit 3 neuen Sozialarbeitern, sagt Oberbürgermeister Tobias Schick.
Männer mit Immigrationshintergrund, einer erfolgreichen Integrationslebensgeschichte, die vor allen Dingen auch Muttersprachler sind. Wir haben ja nicht mal den Zugang zu diesen Jugendlichen, sondern erst immer dann, wenn sie zu Tätern werden. Das ist zu spät, wir müssen an die Ursachen ran.
Und dennoch sollen die Täter, sofern sie ermittelt werden, nicht geschont werden, wie alle Beteiligten betonen. Eine eigene Ermittlungsgruppe der Polizei kümmert sich nun um kriminelle Jugendliche in Cottbus. Auch, und das betont Oberbürgermeister Schick ebenfalls, damit auch andere Jugendliche hier sicher leben und aufwachsen können.
Unser Reporter Florian Ludwig war das über die erste Sicherheitskonferenz in und für Cottbus. Ganze 4 Unterrichtsstunden geben Lehramtsstudentinnen und Studenten in den ersten 3 Jahren ihres Studiums in Potsdam. Erst im Masterstudium kommt dann mehr Praxis, viel zu spät, finden Kritiker, und sehen darin auch einen Grund für die hohe Abbrecherquote im Bachelorstudium. Dabei ist das Land Brandenburg dringend auf neue Lehrkräfte angewiesen. Also was tun? Und was sagen Bildungsministerium und Universität zu den Vorwürfen? Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst hat nachgefragt.
Zu wenig Praxis und zu viele überflüssige Fachseminare. Das Zeugnis, das Bachelorstudentin Annelien Krüger dem Lehramtsstudium an der Uni Potsdam ausstellt, ist kein gutes.
Ich studiere die Fächer Biologie und politische Bildung und ich habe jetzt alle lehramtsbezogenen Kurse, die ich belege, machen nur 36% meines ganzen Studiums aus. Der Rest sind fachwissenschaftliche Inhalte, also Vorlesungen, die ich mich setze und zu denen ich dann irgendwelche Klausuren schreibe. Die haben aber direkt gar nichts mit meinem Beruf später zu tun.
Kein Wunder, dass die Abbrecherquote bei über 20% liege, so Krüger. Gerade das Bachelorstudium sei so praxisfern, dass vielen ihrer Kommilitoninnen die Lust auf den Lehrerberuf vergehe.
Einer der Hauptgründe wird wahrscheinlich sein, dass viele sich eben nicht mit ihrem Studium so richtig identifizieren können, weil man eben so wenig Bezugspunkte zum Beruf hat und sich irgendwann denkt, okay, wofür mache ich das ja eigentlich alles? Ich lerne gefühlt nichts, was ich später gebrauchen könnte, zumindest erstmal nicht offensichtlich, und habe kaum Berührungspunkte. Da wir ja keine gesonderten Lehramtsvorlesungen haben, sondern wenn man Biologie studiert, mit den Biologen zusammen ganz normal in den Kursen sitzt.
Nur 4 Stunden echter Unterricht vor einer Klasse und 2 Wochen Hospitation seien in den ersten 3 Studienjahren vorgesehen. Andreas Borowski, der Direktor des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung an der Uni Potsdam, kann verstehen, dass sich viele Studierende mehr Praxisanteile wünschen. Doch insgesamt sei man auch im Vergleich zu anderen Unis gut aufgestellt und eine gute Vorbereitung auf die Praxis sei auch wichtig.
Nichts ist aus meiner Sicht so schlimm, wie wenn ich frühzeitig in eine Klasse gehe, dann vielleicht in eine Stresssituation komme und einfach unvorbereitet da rausgehe und dann eine negative Erfahrung habe.
Dass Brandenburg auf jeden neuen Lehrer und jede Lehramtsstudentin angewiesen ist, ist nichts Neues. Deshalb wurde die Zahl der Studienplätze an der Uni Potsdam schrittweise erhöht. Doch nicht alle werden auch besetzt. An der fehlenden Praxis liege das jedoch nicht, meint Wissenschaftsstaatssekretär Tobias Dünow.
Wir müssen auch sehen, dass die Uni Potsdam in der Lehrerbildung schon bundesweit dafür bekannt ist, dass sie einen sehr hohen Praxisanteil hat. Natürlich ist es wichtig, dass die Studierenden möglichst früh, auch möglichst viel Zeit mit Schülerinnen und Schülern im Referendariat und natürlich schon während des Studiums verbringen. Aber gleichzeitig müssen sie natürlich auch an der Uni was lernen. Ne? Wir brauchen eben nicht nur viele Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen auch gute Lehrerinnen und Lehrer.
Einen Grund, beim Studium selbst nachzusteuern, sieht das Brandenburger Wissenschaftsministerium derzeit nicht. Stattdessen setzt man auf zusätzliche Studienplätze. Ab dem kommenden Wintersemester werden auch an der BTU Cottbus-Senftenberg Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet, mehr oder weniger praxisnah.
Eine Bestandsaufnahme zur Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in Brandenburg, Amelie Ernst war das. Rettungskräften und Feuerwehrleuten sollte es völlig egal sein, was Menschen denken, wie sie aussehen oder wen sie lieben. Ein Mitarbeiter der Leitstelle in Brandenburg an der Havel soll sich nun aber derart extremistisch, homophob und menschenverachtend geäußert haben, dass Konsequenzen gezogen wurden. Unsere Reporterin Stefanie Brockhausen schildert den Fall und die Folgen.
Die konkreten Äußerungen sind uns nicht bekannt. Und Thomas Bartz, der zuständige Beigeordnete der Stadt Brandenburg an der Havel, will sie nicht wiederholen. Nur so viel. Es geht um mehrere Aussagen, die mehrere Kolleginnen und Kollegen des Mannes bestätigen können. Und die Äußerungen gehen deutlich über das hinaus, was Meinungsfreiheit ist, so Bartz.
Gleichwohl waren die Äußerungen, die getätigt wurden, menschenverachtend, homophob und natürlich auch extremistisch. Es ist bei mir so, dass mich diese Aussagen erschüttern. Und glauben Sie mir, ich durfte schon viel in meinem Leben erleben. Und vor dem Hintergrund ist es für uns schwierig, eine weitere Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter anzustreben.
Thomas Bartz ist wichtig, in der Sache entschlossen zu handeln. Denn die übrigen Kolleginnen und Kollegen in der Leitstelle sollen durch die Äußerungen eines Einzelnen nicht pauschal in schlechtes Licht gerückt werden.
Ich vertraue den Mitarbeitern hier der Leitstelle vollends. Ich glaube schon, dass die einen ganz, ganz tollen Job machen. Und das tut mir eigentlich auch in der Seele weh, dass diese Dinge wirklich das im Moment überlagern. Aber es ist halt so, dass wir auch über bestimmte Dinge nicht hinwegsehen. Und das tun wir auch nicht.
Zwar habe es immer mal wieder Stirnrunzeln gegeben über einzelne Aussagen des Mannes, so Bartz, aber nun ist offenbar das Maß des Erträglichen überschritten. Ähnlich formuliert es auch Matthias Bialek, der Feuerwehrchef der Stadt Brandenburg an der Havel.
Und wir haben auch die eine oder andere Situation jetzt in der Vergangenheit Corona gehabt, wo wir auch sicherlich unterschiedliche Auffassungen hatten. Ich als Fachbereichsleiter letztendlich einfach Entscheidungen treffen musste, die nicht immer von allen Mitarbeitern mitgetragen werden. Und aber letztendlich nicht in dem Maße, wie es jetzt aktuell denn der Fall ist.
Bialek sagt auch, man habe alles richtig gemacht, habe schnell reagiert und sei ersten Hinweisen sofort nachgegangen.
Ja, ich würde sagen, es ist alles richtig gelaufen. Die Vorgesetzten haben von dem Fall Kenntnis gehabt. Wir haben dann letztendlich als Leitung die Sache verifiziert und als wir letztendlich belastbare, aus unserer Sicht belastbare Informationen hatten, haben wir der Personalverwaltung bzw. den Beigeordneten gemeldet und von da aus sind dann alle weiteren Maßnahmen ergriffen worden.
Aktuell ist der Mitarbeiter freigestellt. Möglich, dass am Ende eine Kündigung steht.
Stefanie Brockhausen war das aus Brandenburg an der Havel. Wann haben Sie eigentlich den letzten Schneemann gebaut oder gesehen? Hier in Brandenburg und Berlin dürfte das schon eine Weile her sein für die meisten. Nun hat es vor allem im Süden Brandenburgs zuletzt aber doch ganz schön geschneit. Ob das nur ein kurzes Intermezzo war oder ob der Schnee länger bleibt, unsere Reporterin Annette Miersch hat sich erkundigt.
Wer hätte das gedacht? Nach dem Flockenwirbel zwischen Mühlberg und Guben sind auch die Wälder bei Drebkau in der Niederlausitz weiß bedeckt. Mit 5 bis 10 Zentimeter hohem Schnee. Bestes Wetter, um auf Pilzpirsch zu gehen, weiß Lutz Helbig.
Oh, guck mal, hier leuchtet einer durch. So, ganz vorsichtig den Schnee mal wegräumt, sieht man, wie der kleine Kollege jetzt hier aus dem Schnee rauskommt.
Helbig ist Pilzsachverständiger. Die Minusgrade gerade geben den Winterpilzen einen kräftigen Wachstumsschub, freut sich der Brandenburger. Und dieses gute Pilzwetter hält sich noch mindestens bis übers Wochenende mit frostigen Temperaturen und Tiefstwerten zwischen -7 und -1 Grad. So ist das halt im Winter, auch in Berlin.
Oh, mich stört nicht, ich bin ja warm angezogen. Ich finde es schön, ist ja schöne, klare Luft.
Eine dicke Jacke, T-Shirt, Kapuzenpulli drunter, Mütze auf. Fertig.
Und ich habe keinen langen Weg, Gott sei Dank. Ich könnte es auch laufen und warm werden.
Dabei ist allerdings weiterhin Vorsicht geboten. Besonders morgens, wenn auf den Straßen und Gehwegen die Streudienste noch nicht durch sind. Entsprechend gab es im Süden Brandenburgs zahlreiche Blechschäden, sagte ein Polizeisprecher dem RBB. Außerdem wurden zahlreiche Stromausfälle gemeldet. Durch die Schneelast sind Äste und Baumkronen abgebrochen und auf Oberleitungen gestürzt. Betroffen waren vor allem die Orte Großräschen, Altdöbern und Welzow. Nochmal so dicke soll es aber in unserer Region vorläufig nicht kommen, sagt Tim Steger vom ARD-Wetterkompetenzzentrum.
Ja, also es bleibt winterlich kalt, vor allem nachts verbreitet, frostig tagsüber, aber leichte Plusgrade. Das heißt, da wird die Schneedecke doch schon so ein bisschen angefressen, aber sie hält sich wahrscheinlich je nach Höhenlage dann auch entsprechend mehrere Tage. In den höheren Lagen Erzgebirge bleibt es winterlich, im Flachland wird es wahrscheinlich tendenziell in den nächsten Tagen eher schmuddelig, auch neblig trüb, aber es dauert ein bisschen, bis diese 10 cm weggetaut sind.
Am Samstag kann es vom Oderbruch bis zur Niederlausitz am Nachmittag und auch am Abend noch mal etwas schneien. Sonntag eventuell dann in ganz Brandenburg und auch Berlin. Mit mehr als 1 Zentimeter Neuschnee wird aber nicht gerechnet.
Die winterlichen Wetteraussichten waren das von unserer Reporterin Annette Miersch und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.